Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ADHS. Kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. Ich weiß ja nicht, wo Sie uns gerade hören. Vielleicht haben Sie sich schon ins Bett gelegt und hören den Podcast so zum Einschlafen. Vielleicht sind Sie aber auch noch im Bett und starten super entspannt in den Tag. Wie auch immer. Das Bett ist für unser heutiges Thema schon relativ wichtig, weil gemeinhin ist das Bett ja der Platz, wo wir uns zum Schlafen hinbegeben. Und genau darum geht es heute, ums Schlafen. Oder besser gesagt, ums Nichtschlafen. Wir schauen auf das, was wichtig ist, wenn der Schlaf nicht gelingt. Auf Schlafstörungen und ADHS. Und der Fokus liegt dabei auf Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wenn Sie zu den eingefleischten Fans von Kein Grund zur Panik gehören, dann sagen Sie vielleicht, Moment, das Thema, das gab's doch schon mal. Stimmt, wir haben im Mai 2024 über das Thema Schlafstörungen und ADHS gesprochen. Und wenn Sie diese Folge gehört haben, dann kommt Ihnen nicht nur das Thema bekannt vor, sondern auch unser heutiger Gast, Dr. Dirk Heinicke. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neuropädiatrie und einer der beiden Chefärzte der Kinderklinik Bavaria Kreischer, einem neurologischen Rehabilitationszentrum für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Aber keine Sorge, wir werden natürlich nicht das gleiche Gespräch wie in der damaligen Ausgabe führen, sondern wir werden auf aktuelle und neue mögliche Therapieansätze schauen. Bevor wir das tun, sage ich aber erstmal Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Dr. Heinicke. Schön, Sie wieder als Gast zu haben.
Hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier wieder mit dabei sein kann, weil das Thema Schlaf, Schlafstörung und ADHS, das liegt mir sehr am Herzen.
Herr Dr. Heinicke, nehmen Sie uns doch mal zum Einstieg mit. Was ist denn ganz grundsätzlich wichtig, wenn wir über Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS sprechen?
Die gute Nachricht voran. Es gibt immer gute Untersuchungen über viele Jahre und Jahrzehnte vom RKI, was unter anderem auch das Schlafverhalten von Kindern und Jugendlichen betrachtet. Und da sieht das gar nicht so schlecht aus. 80% unserer Kinder und Jugendlichen haben einen guten Schlaf, eine ausreichende Schlafdauer. Heißt, 20% unserer Kinder und Jugendlichen haben Schlafstörungen. Mhm. Wenn wir aber das jetzt in die Population unserer Kinder mit ADS oder ADHS schauen, da sieht das schon etwas anders aus. Dort haben wir eine Häufung von ungefähr 50% Betroffener mit Schlafstörungen und das mit einer relativ besonderen Form der Schlafstörung, nämlich bei unseren Kindern und Jugendlichen mit ADS und ADHS steht vor allem die Einschlafstörung im Vordergrund. Mhm. Das Problem ADHS und Schlaf, das wird auch in der Fachwelt sehr intensiv diskutiert, ist ja immer die Frage nach, was ist Henne, was ist Ei? Sprich, ist die Schlafstörung die Ursache für die Symptome des ADHS, für die Kernsymptome des ADHS, wie Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulskontrollstörung? Oder aber sind die Symptome der Erkrankung oder vielleicht auch die medikamentöse Therapie die Ursache für die Schlafstörung? Es gibt viele Untersuchungen zu diesem Thema und man sieht sowohl die Frage für die eine als auch für die andere Variante beantwortet. Und es gibt auch die These, dass beides sich bedingt, dass also durch ADHS Schlafstörungen verstärkt werden können, beziehungsweise Schlafstörungen eben auch ADHS mit ihrem Risiko erhöht. Es gibt gute Untersuchungen, dass es ein dreifach höheres Risiko für die Ausprägung eines ADHS gibt, wenn ich eine Schlafstörung habe. Eine These, warum das so ist, ist, dass vielleicht durch die übermäßige Aktivität, die Hyperaktivität am Tag, die Tagesmüdigkeit, die durch eine Schlafstörung kommt, kompensiert wird.
Was kann man denn grundsätzlich an nicht-medikamentösen Optionen unternehmen, um Kindern und Jugendlichen beim Einschlafen helfen zu können?
Generell haben wir ja, wenn wir ein ADHS, ein ADS gut diagnostiziert haben, zunächst auch erstmal gute Therapieoptionen, die auch nicht-medikamentöse Art sind. Und da meine ich vor allem die vielen Rituale, die wir verhaltenstherapeutisch, edukativ bei unseren Kindern und Jugendlichen, die von ADS, ADHS betroffen sind, einführen, trainieren und üben und natürlich auch im Alltag anwenden. Diese Rituale helfen uns auch bei dem Problem der Schlafstörung, der Einschlafstörung. Wenn wir also ein gutes Ritual haben, was dann auch am Abend noch wirkt und durchgeführt wird, dann haben wir dort schon eine gute Voraussetzung, auch ohne Medikamente, dieses Problem der Einschlafstörung, des Nicht-zur-Ruhe-Kommens am Abend vor dem Einschlafen zu unterbinden. Das geht los mit der Struktur, wie wird ein Abendbrot eingenommen, wann wird das Abendbrot eingenommen, schwere Mahlzeiten eben nicht unmittelbar vor der Zeit, wo ich schlafen gehen möchte, einnehmen. Das ist auch die Frage, was ich zum Abend esse und trinke. Hier natürlich vordergründig auch das Vermeiden von Nahrungsmitteln bzw. Getränken, die zum Beispiel Koffein oder teinhaltig sind. Daneben gibt es vor allem für jüngere Kinder auch ja geeignete Einschlafrituale, den Tag zu reflektieren, runterzukommen mit bestimmten Maßnahmen des Geschichtevorlesens, des Hörens von Geschichten, Märchen oder entsprechender Musik. Dazu Unterstützung gibt es inzwischen auch sehr schöne Apps, die also das Einschlafritual unterstützen, wo Eltern, aber auch die betroffenen Kinder auf eine sehr schöne und spielerische Weise an solche Einschlafrituale herangeführt werden können. Was häufig gar nicht so bedacht wird, aber übersehen wird, ist, dass wir natürlich auch das Umfeld einschlafgerecht gestalten sollten. Also das Schlafzimmer möglichst kühl, möglichst natürlich ruhig, wenn es geht, und auch dunkel gestalten. Heißt also, wenn ich irgendwo wohne, wo eine Straßenlaterne in das Zimmer scheint, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken über Abdunklungsmöglichkeiten machen. Und da werden jetzt viele unserer Zuhörenden vor allem drauf gewartet haben, es ist die Frage des Bildschirmgebrauchs vor dem Einschlafen, was natürlich für viele unserer Kinder und Jugendliche eine große Herausforderung ist, wenn dann das Smartphone auch schlafen gehen soll. Hier ist nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wir werden dann sicher auch, wenn wir über Melatonin noch sprechen, auf diesen Punkt nochmal zu sprechen kommen. Das Einfall des Lichtes und vor allem des blauen Lichtes hemmt unser Einschlafen. Und deshalb gibt es da auch einen ganz praktischen Rat, wenn Bildschirm noch vor dem Schlafengehen genutzt wird, und seien wir ehrlich, wir werden es nicht zu 100% unterbinden können, dann mit Blaufilter. Das sind so wesentliche Dinge, die man zunächst erstmal auch mit relativ einfachen Maßnahmen in dem Haushalt, in der Wohnung, ohne medikamentösen Zusatz gestalten kann.
Also eine Menge Möglichkeiten, nicht medikamentös aktiv zu werden. Wenn man aber eskalieren muss, dann gibt es eben auch medikamentöse Optionen. Und hier ist ein Wirkstoff, zumindest in meiner subjektiven, sehr präsent bei Social Media, in den Printmedien, nämlich Melatonin. Gibt es in unterschiedlichsten Darreichungsformen. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht mal vorneweg, was ist denn dieses Melatonin?
Das Melatonin ist eigentlich erstmal ein ganz natürlich vorkommendes Hormon in unserem Gehirn, in unserem zentralen Nervensystem, was in relativ der Mitte unseres Gehirns durch eine bestimmte Drüse gebildet wird. Und der Auslöser, dass es gebildet wird, ist der Lichteinfall bzw. der zurückgehende Lichteinfall. Denn Licht hemmt die Bildung von Melatonin. Und Melatonin, wenn es dann ausgeschüttet wird, ist letztendlich sozusagen der Signalgeber für den Körper: Achtung, es ist Schlafenszeit, es wird jetzt Nacht. Weil das Melatonin in der Verbindung dann an bestimmten Andockstellen im Gehirn, den sogenannten Rezeptoren, bestimmte Vorgänge auslöst. Zum einen, dass bestimmte Aktivitäten, vor allem auch unseres Nervensystems, nach unten gefahren werden. Das heißt, wir werden müde, wir schlafen ein. Aber, und das ist auch ganz wichtig für die körperliche Entwicklung, gerade im Kindes- und Jugendalter, viele Funktionen, die nachts stattfinden, werden durch Melatonin erst aktiviert. Zum Beispiel das Wachstum. weil das Melatonin andere Hormone dann auch stimuliert, dass die dann wirksam werden in unserem Körper. Heißt also, wenn das Melatonin wirkt, dann ist das sozusagen wie ein innerer Taktgeber, eine Uhr, die uns die, wir nennen das in der Fachsprache zirkadiane Rhythmik, also die Tag-Nacht-Rhythmik, letztendlich an alle Organe, an alle Körperzellen übermittelt. Also sozusagen eine Uhr, die unser Körper hat. Und dieses Melatonin ist eben sehr stark lichtabhängig, wird ausgeschüttet, wenn der Lichteinfall nicht mehr da ist. Und das ist so ein besonderer Zeitpunkt, wenn der Spiegel ansteigt. Das Fachwort ist da das Dimlight Melatonin Onset, ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Denn das ist dann der Zeitpunkt, wo wir einschlafen und einschlafen können. Und über diese Erkenntnisse, die wir da inzwischen gewonnen haben wissenschaftlich, kann man natürlich auch Melatonin als Therapeutikum benutzen.
Und dieses Therapeutikum, Melatonin, gibt es mittlerweile ja auch in Gummibärchen, frei verkäuflich, die gerade für Kinder genutzt werden sollen, wenn die Einschlafschwierigkeiten haben. Wie schauen Sie als Kinder- und Jugendmediziner auf solche Möglichkeiten, Melatonin an Kinder zu verabreichen?
Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen dem Melatonin, was sich eben in frei verkäuflichen Darreichungsformen, in den von Ihnen erwähnten Gummibärchen, aber eben auch in Tees oder in anderen Getränken befindet, was ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Das muss man ganz konkret unterscheiden vom Melatonin, was wir als Medikament synthetisch herstellen lassen und dann eben dem Arzneimittelgesetz unterliegt und wo eine gewisse Kontrolle ist. Warum ist da so wichtig der Unterschied? Denn auf der Teepackung, die ich im Reformhaus kaufen kann, steht ja auch drin, 2 Milligramm Melatonin enthält es. Diese Darreichungsformen, die werden auch aus natürlichen Stoffen gewonnen, nämlich aus verschiedenen Pflanzen, die sehr melatoninhaltig sind. Das ist zum Beispiel die Senfpflanze, deren Blüte sehr viel Melatonin enthält. Aber, und das wissen alle die Gärtnern, die Anbaubedingungen sind von Ort zu Ort, von Jahr zu Jahr, von Feuchte, von Trockenheit, von Bodenbeschaffenheit immer abhängig und damit natürlich auch Blütenstand und damit natürlich auch der Inhalt, den diese Pflanze hervorbringt. Und das macht den Unterschied aus. Wenn ich in einem Nahrungsergänzungsmittel, wo ich nicht immer kontrolliere, wie viel ist denn nun von dem Stoff, den ich da drinne haben möchte, nämlich so und so viel Konzentration Melatonin genau drinne, dann kann es durchaus sein, dass ich in der einen Teepackung gar nicht diese 2 Milligramm habe oder viel mehr. Und das ist jetzt wirklich eine Sache, die wir als Mediziner schon sehr kritisch sehen, dass man sich auf Angaben verlässt und gar nicht aber trotzdem weiß, was drin ist. Deshalb raten wir, wenn Melatonin als Hilfe zum Einschlafen unter anderem bei ADHS eben genutzt werden soll, dann sollten wir das medizinisch geprüfte und hergestellte, also das Medizin-Melatonin, verwenden, was es ja auch in einer fertigen Darreichungsform gibt.
Das im Hinterkopf. Was ist denn aus Ihrer Perspektive wichtig, wenn man jetzt Melatonin therapeutisch nutzen möchte, gerade bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, da muss man natürlich ganz genau wissen, was für eine Form der Schlafstörung ich behandeln will. Es gibt die Einschlafstörung, die wir ja auch vordergründig bei unseren Kindern und Jugendlichen mit ADS und ADHS sehen. Und es gibt die Durchschlafstörungen. Das heißt, will ich den Zeitpunkt des Einschlafens medikamentös im Sinne von einer Melatoningabe beeinflussen, dann muss ich ein Präparat wählen, was ganz schnell verfügbar ist, was schnell im Körper anflutet, das unretardierte Melatonin. Davon abgegrenzt gibt es ein retardiertes Melatonin, was viel später in Wirkhöhe freigesetzt wird und wo wir auch eine längere Wirkdauer haben, die sogenannte Halbwertszeit in der Medizinsprache. Und dieses Präparat ist dann eher für die Durchschlafstörungen geeignet. das, was uns vor allem bei den Kindern und Jugendlichen mit ADS und ADHS interessiert, ist das unretardierte Melatonin, was vor allem zu einer Verkürzung oder Abnahme der Einschlafdauer führen soll und auch ja in Praxis führt.
Und das ist nochmal ganz wichtig. Wir sprechen ja über Kinder und Jugendliche mit ADHS. Heißt, die haben eine bestehende Diagnose ADHS. Diese Kinder und Jugendlichen erhalten mitunter ja auch eine medikamentöse Therapie. Was ist denn da wichtig als Behandlerin, als Behandler? Muss ich hier auf irgendwelche Interaktionen achten, wenn ich jetzt Melatonin verschreiben möchte?
Die Einstellung auf eine solche Behandlung mit Melatonin ist zunächst erst einmal recht einfach. Das Allerwichtigste, und das ist auch meine und unsere persönliche Erfahrung bei vielen Kindern, wo wir das bisher auch schon angewandt haben, ist, dass man sich genügend Zeit für das Ausprobieren der Wirkung nehmen sollte. Also mindestens 4 Wochen abwartet, weil wirklich, und das zeigt auch die Literatur inzwischen, nach 4 Wochen sich das System des Körpers, das System des Gehirns auch auf diese zusätzliche Melatoningabe einstellt. Die häufigsten sogenannten Therapieversager sind wirklich darauf zurückzuführen, dass zu schnell der Versuch wieder verlassen wird nach 1-2 Wochen. Ach nee, die schläft ja trotzdem nicht schneller ein. Das ist also erstmal ein ganz wichtiger Faktor. Die andere Sache ist der Zeitpunkt der Gabe. Also was will ich erreichen? Will ich tatsächlich den Schlaf in Anführungsstrichen nur induzieren, also nur fördern, dann ist es schon gut, wenn ich relativ kurz vor dem gewählten Einschlafzeitraum das Melatonin gebe. Geht es eher darum, diese von mir vorhin schon erwähnte Zeit des Melatoninanstiegs im Körper mit zu begleiten, dass der höher wird, da brauche ich schon eine Gabe 2 bis 3 Stunden vor dem eigentlichen Einschlafzeitpunkt. Das ist also so das, was man rein praktisch wissen sollte. Das andere ist natürlich, und das hören wir auch immer als Fragen von den Eltern, wir geben ja nun schon Medikamente, auch wegen dem ADS, vielleicht auch wegen anderer Erkrankungen, gibt es da Interaktionen und Wechselwirkungen. Also was man ganz beruhigend sagen kann, mit den gängigen Medikamenten, die wir wegen den Aufmerksamkeitsstörungen den Kindern eventuell geben müssen, gibt es keine Wechselwirkungen, die die Wirkung des einen oder des anderen Medikamentes beeinträchtigt. Es gibt ein paar Sachen ärztlicherseits zu berücksichtigen. Das ist, wenn ich eine Antidepressiva-Therapie mitführe, was vielleicht in dem einen oder anderen Fall mal mit vorkommen könnte. Da kann es passieren, dass die Melatoninkonzentration deutlich erhöht wird. Und, aber das ist eine passagiere Sache, einige Antibiotika können auch den Melatoninspiegel erhöhen. Also das heißt, wenn ich die gleiche Menge an Melatonin gebe, ist dann plötzlich mehr Wirkstoff freigesetzt, weil der Abbau von Melatonin durch einige Medikamente, unter anderem einige Antibiotika, gehemmt wird. Wenn ich das aber weiß, als verordnender Arzt, kann ich auch die Eltern in dieser Phase darauf aufmerksam machen. Was im Dauergebrauch sicher auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ich durchaus, ähnlich wie ich es auch bei den Medikamenten gegen ADS und ADHS mache, mal auch wieder einen Auslassversuch mache. Denn das kindliche und jugendliche Gehirn hat ja die total coole Fähigkeit der Entwicklung von Netzwerken. Und genau diese Netzwerke sind es ja auch, die dann Schlaf und Schlafverhalten mitbedingen. Und wenn sich dort etwas zum Positiven verändert, dann brauche ich auch irgendwann das Melatonin nicht mehr. Also ähnlich wie bei den ADHS-Medikamenten, auch beim Melatonin mal wieder einen Auslassversuch machen.
Und damit haben Sie schon ganz praxisnahe Tipps unseren Zuhörenden mitgegeben. Wenn Sie auf das schauen, was wir besprochen haben zum Abschluss, was ist Ihnen ganz zentral wichtig im Kontext Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS?
Es ist ein sehr wichtiges und auch ein sehr ernstes Thema, weil die Störung des Schlafes mit hoher Wahrscheinlichkeit, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, den Verlauf der Erkrankung ADS und ADHS mit beeinflusst. Deshalb sollten wir auf Schlafstörungen als ärztliche Kolleginnen und Kollegen gut hören und reagieren. Liebe Betroffenen, liebe Angehörigen, zunächst aber erstmal schlafhygienische Maßnahmen ausprobieren, die mit Ritualen, die mit Veränderungen der Schlafumgebung einhergehen können. Und dann, wenn es denn notwendig ist, das Melatonin als ein Präparat mit in den Fokus nehmen, wo ich die Einschlafstörung gut in den Griff bekommen kann. Allerdings das Melatonin, was eben unter kontrollierten Bedingungen hergestellt ist und nicht die Tee- oder Gummibärchenpackung aus dem Reformhaus.
Dr. Dirk Heinicke, ich habe mich schon gefreut, als wir im Mai 2024 miteinander gesprochen haben. Und jetzt freue ich mich nicht minder, dass Sie bei uns zu Gast waren. Vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und die sehr praktischen und wichtigen Hinweise. Und danke auch, dass Sie mit so viel Leidenschaft sich diesem Thema annehmen. Schlafstörungen sind ja sowohl für die Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch für eine gesamte Familie eine große, belastende Herausforderung. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke auch. Alles Gute.